She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, dem Wintersportort im Allgäu.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Herzlich willkommen im neuen Jahr. Herzlich willkommen in einer neuen Folge She Happens. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Moritz Patscheider, mir zugeschaltet aus, ich weiß nicht genau woher, Corinna Horn.
Garmisch-Partenkirchen, hallo.
Und aus Oberstdorf, Vinzenz Geiger.
Servus.
Und nachdem er für unsere Weihnachtsaufzeichnung leider nicht für uns zu sprechen war, freut es uns umso mehr, dass er jetzt zum New Year's Blase quasi sein Mann steht, Conor Renn aus Oberstdorf.
Hörer, grüß Gott. Aber das, ich war nicht gut genug für die Weihnachtsfolge. Das ist der Unterschied. Ich habe mich noch gefragt am 22. Dezember, na, am 23. sogar, ja, der Bartscheider, so kurzfristig wird er es jetzt nicht machen. Aber er hat sogar kurzfristiger gemacht. War es am 23. oder am 24.?
Ja, 23.
Und dann, ja, Conor, ich habe die Angriffe. Und ich denke mir so, ja, okay, du hast mir vor 2,5 Stunden angerufen. Alles schon erledigt, ja, passt. Der Sebi ist gut. Passt, ja, merke mir.
Ja. So kann man es natürlich auch wahrnehmen. Da haben wir nicht so drüber nachgedacht.
Wir können uns ja jetzt schon festlegen für die diesjährige Weihnachtsfolge. Die machen wir am 23.12.
Morgens 8.30 Uhr.
Beim Sebi. Kurze Zwischenfrage, technischer Natur, hat der Cornel bei euch zwischendurch also Aussetzer?
Ja.
Ach, nee. Anders mal gucken.
So, zweiter Versuch. Jetzt hat der Cornel gerade schon dargelegt, wie gemein wir eigentlich zu ihm sind. Und jetzt wurde es alles noch schlimmer. Jetzt waren wir so anspruchsvoll, was den Ton angeht, dass wir ihn einmal quer durchs Haus gejagt haben. Und die Tonoptionen jetzt andere sind, aber der Cornel nimmt natürlich alles auf sich für uns. Das wissen wir am Ende doch eigentlich doch zu schätzen. Vielen Dank, lieber Cornel. And he's gone.
Und jetzt ist das Internet weg.
Oh shit.
Und Versuch Nummer 3.
So, im Versuch 2 habe ich versucht, dir die Füße zu küssen, Cornel. Ich werde es nicht wiederholen.
Mach's lieber. Du kriegst dann nichts in return.
Das denke ich mir. Wie hast du es denn? Bist du gut gerutscht?
Ja, es war tatsächlich mein erstes Silvester seit langem, wo ich echt keinen Bock gehabt habe.
Weil?
Also echt, ja, weiß nicht. Mir ist noch Weihnachten in der Knoche gehängt. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ich habe mir halt gedacht, ja, komm, ich will nicht so lang wach singen. Das habe ich keine Lust mehr. Am Schluss war es doch 2:30, bevor man im Bett war. Aber naja, nützt nichts, gell?
Ich glaube, du wirst alt,
muss man abwarten. Bitte?
Ich glaube, du wirst alt.
Ja. Sag jetzt mal nichts zu dir, Corinna. Weil es du bist. Aber mei, ja, ist halt so. Es interessiert mich nicht. Es sind einfach Dinge, die kann der Vinzenz nicht verstanden, gell?
Mhm.
Der zieht einfach durch. Der denkt da gar nicht drüber nach, über so einen Schmerz.
Wenn wir stark bleiben im Kopf, Cornel, dann ist alles möglich.
Ja, ja. Ist alles Kopfsache. Das muss ich mir immer anhören bei sowas.
Mhm. Wie beim Tennis.
Und auf der anderen Seite heißt es dann, du musst auf deinen Körper hören. So, was mache ich jetzt? Alles falsch. Naja, vor dem her.
Ja.
Du warst bei euch. Über tolle Weihnachtsfolge hoffentlich richtig viel schlechte Rezensionen kriegst.
Ja, wirklich.
Es ist so toll, weil es so gut verständlich war.
Ja, das ist natürlich der eigentliche Grund, warum wir die nicht mehr dabei hatten.
Ja.
Weiß ja. Audience Growth. Wichtig, wichtig.
Ja, ja, auch in die neuen Bundesländer, gell?
Aber Conor, was hast du dir gedacht? Ich glaube,
du hast schon mal Ostdeutsch beleidigt in einer Weihnachtsfolge. Das langt.
Ist das ja so? Naja, das muss ich ja irgendwie. Man muss ja Traditionen wahren.
Aber Conor, was hast du dir gedacht, als du gesehen hast, dass du einen verpassten Anruf von Moritz hast?
Na, das habe ich ja erst gesehen. Jetzt weiß ich gar nicht. Ah nee, doch. Ich hab halt irgendwann mal aufs Handy gelögert und habe mir gedacht, das ist jetzt nicht so ernst. Heute. Kurz vor knapp. Und dann hat er halt dementsprechend berichtet, dass der Sebi so schnell verfügbar war, dass es keinen Grund gab, zu zögern. Weil wenn der Sebastian schon mal Zeit hat.
Ja, also aber da fehlt dir jetzt die entscheidende Information. Zeit. Du hast nicht den Finzi an diesem Morgen, es war früh morgens, erlebt.
Doch, ich kann mir sehr gut vorstellen, wie er an diesem 23. Dezember, weil wir alle wissen, was am 22. Dezember vorfällt, in Oberstdorf Innenstadt. Dementsprechend war die ich war ja anfangs sogar enttäuscht, dass ich es nicht wieder sehen werde. Und dann im Nachhinein habe ich mir gedacht, ja, schade.
Ja, aber falls du dich gefragt haben solltest und nicht pauschal mir böse Absichten unterstellt hättest, irgendwo muss dieser Druck, dass man das jetzt schnell über die Bühne bringt, dahergekommen sein. Darauf wollte ich hinaus.
Ja, aber nicht vom Vinzenz.
Ah.
Wenn
der
du wüsstest.
Der hätte doch eher
ich
gesagt,
ich hatte Training, ich muss zum Langlaufen. Und hatte nicht den ganzen Vormittag Zeit. 8.30 Uhr war unser Podcast-Termin. Und dann danach musste ich noch zum Anlaufen.
Stark im Kopf bleiben.
Mhm. Das war schon ein bisschen anstrengend.
Ja, willst du da dazu noch ein bisschen mehr berichten? Oder?
Mhm.
Na, okay. Schade.
Waren entspannte Feiertage.
Da war noch gar kein Feiertag.
Ja doch.
Hab ich gehört. Es war Sonntag.
Für mich schon.
Na, Montag. Klassisch. Klassisch. Naja, gut. Seid ihr vergönnt. Und wann geht's nach Oberhof?
Jetzt geht's erstmal nach Ottepä.
Naja, immerhin noch was schön. Nix. Alles gut. Alles gut.
Ich
will ja niemanden beleidigen wieder, aber Oberhof ist ja doch so ein bisschen feucht, feuchtfröhlich die Gegend.
Ja, ich glaube, jetzt der Wetterbericht sieht jetzt so gar nicht so schlecht aus.
Ja, jetzt dürft's passen. Ist ja deutschlandweit eigentlich kalt, ja, oder?
Da ist jetzt erstmal Biathlon am Wochenende. Und das, ja. Die kommen eigentlich immer am allerschlechtesten weg. Die Biathleten, weil jedes Mal, wenn die da sind, ist eine Vollkatastrophe.
Aber sie machen es immer nur irgendwie, gell?
Und pünktlich dieses Wochenende wird Schneeregen und Schnee fallen in Oberhof. Also von der Sonne wird man auch wieder nichts sehen.
Ist nicht vorgesehen.
Aber sonst wäre es ja auch langweilig.
Wie es auch kommen mag, in Oberhof immer einen Schirm mitnehmen. Ob jetzt für die Sonne oder für Niederschlag, ist da
kurz, nachdem egal. Ihr schon über Events sprecht in Oberstdorf, über die ihr dann nicht ausführlicher sprechen wollt, wie kommt es jetzt an auf Oberhof?
Ach so, ja, weil ich halt das super Werbevideo von den nordischen Kombinierern im Social Media gesehen habe und mich so amüsiert habe, dass im Hintergrund schon knalldicker Nebel hängt. Jetzt weiß ich aber nicht mal, ob das in Oberhof war, das Video. Auf jeden Fall haben sie für Oberhof geworben. Und ich habe mir gedacht, das passt, der ist super.
Ja, das
war.
Aber Conor,
warst du schon mal in Oberhof?
Ja, und ich kann mich sogar erinnern, dass ich die Story schon mal irgendwo erzählt habe. Das war Anno Domini 2019. Und damals haben wir in der Weltcup-Mannschaft nur interne Konditionswettkämpfe gehabt, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir mussten keine Weltcup-Startplätze ausmachen oder so. Das war gar nicht nötig, aber das war halt aus der Tradition heraus fortgeführt worden. Und zu diesem Konditionswettkampf nebst
eigener Disziplinen haben auch LDUs und Krafttests und so dazugezählt. Und zu dieser Zeit hatten wir noch bis zu 3 Leistungsdiagnostiken, was zum Teil sehr ausdauerlastig war, wo ich ja nicht der Endgegner bin, sozusagen. Und diese Vielzahl an Ausdauerwettkämpfen hat mich halt ans Ende der Rangliste geführt. Und sowohl Frauen als auch Herren, der Letzte, mussten, während die anderen in Marokko beim Kondi-Lehrgang waren, nach Oberhof zum Skitesten gehen. So, weil man halt mal probieren wollte, ob im Skitunnel, ob das da Sinn macht, Gleittests durchzuführen, auch auf Alpinski. Jetzt waren wir da, irgendwann im November oder Oktober, und war dann noch also Ankunft Regen schon mal, logisch, essen gegangen, und dann abends haben wir einen Skitunnel dürfen, und dann sind wir immer bei der Abfahrt da, Finzi, du weißt es ja bestimmt, die Abfahrt ist keine Ahnung wie lang.
Ja, 300 Meter.
300 Meter, ja, auf jeden Fall.
Nein, 100 Meter eher wahrscheinlich, ja.
Auf jeden Fall viel zu kurz für einen geeigneten Gleittest, weil man gar nicht auf die Geschwindigkeiten kommt. Aber nichtsdestotrotz, wir haben den Test durchgeführt, immer oben beim Notausgang in den Tunnel eingestiegen, runtergefahren, unten am Notausgang ausgestiegen, in den Kofferraum vom Bus gehockt und neben dem Skitunnel hochgefahren.
So. Ich habe jetzt gedacht, ihr seid hochgeskatet wieder.
Nein. Yes. Also nee. Für sowas haben wir keine Energie. Jedenfalls war das wirklich Regen. Keine Ahnung, 15 Grad gefühlt wie im Sommer. Dann war Nebel und dann hat es auf einmal überall Quark gemacht. Dann habe ich mir gedacht, so, bin ich jetzt Hebräer im Lande Ägypten und schaue mir hier die 10. Plage an oder was? Nein, es war wirklich Oberhof, die 1. Plage. Alles war voll mit Fresh, also wirklich alles. Mir war am nächsten Tag nochmal im Tunnel und Handys da das Leichenfeld angeschaut. Das war wirklich die komplette
im
Straße.
Im Tunnel auch? Voll mit.
Nein, auf der Straße. Aber weil wir halt da dauernd mit dem Bus hin und her geschattelt haben, da sind so viele tote Frösche gelegen, das habe ich noch nie gesehen. Also es war neu gepflastert. Und das war so für mich sinnbildlich. Das hat alles legitimiert, was ich bis dato über Oberhof gehört habe.
Dass du dein Umweltverbrechen begangen hast?
Nee, ich glaube, ich habe eher was Gutes getan. Da geht es ja irgendwo um Bestanderhaltung. Und so viel Frösche kann niemand für sinnvoll halten. Also wir haben da schon was Richtiges gemacht. Und sonst ist es nicht mein Problem. Dann müssen die so Froschtunnel bauen oder so ein Glump. Weißt? Und seit dem Erlebnis ist halt Oberhof. Und ich bin ja nicht der Einzige, der sagt, dass es in Oberhof immer Nebel hat. Das ist ja durchaus ist da was Wahres dran, habe ich mir sagen lassen.
Oft, ja. Danke. Aber der Witz ist ja, dass man sich ständig drüber aufregt oder lustig macht, das ist ja schon mittlerweile schon bei uns
ja, eben
ist schon fast out, weil sie kann ja einem schon leid tun, also so ist er nicht. Und wir müssen
du,
da
ja
ab und
zu
hin.
Wir hatten zweimal in Klingenthal Oberwiesenthal an Weltcup angesetzt gehabt vor 2 und 3 Jahren. Und die haben richtig Bock gehabt, dies zu machen, oder? Und ich denke mir halt, wenn schon jemand Bock hat, was zu machen, und da Geld in die Hand nimmt und sie können es dann nicht machen, dann sind sie mir auch extrem leid. Und da, wo es wirklich geht, hat man halt oft das Gefühl, da will niemand. Das ist halt gerade im Wintersport, finde ich, schon so ein bisschen auffällig, dass es oft an Orten, wo eigentlich alles da wäre und alles hergerichtet wäre, fühlt man nicht so richtig die Bereitschaft, was auszurichten, oder diese Freude am Wintersport ist da nicht so zum Spüren. Also es ist ja auch nicht überraschend, dass zum Tourneeauftakt in Oberstdorf, das sind ja auch fast alles, was ich da höre, ist schwarz und gelb, also aus dem westlichen Nachbarbundesland. Weil das da meiner Meinung nach nicht so selbstverständlich ist, diese Wintersport-Events. Mein Oberstdorf ist eher Destination für württembergische Touristen.
Auch badische.
Ja, das weiß ich nicht.
Aber die Herpa jetzt
oft. In Schweiz.
Die Herpa jetzt oft, ja.
Ja, nicht, es fällt nicht so auf. Ja, das ist so mein Eindruck einfach, dass an Wintersportorten wie Oberstdorf, also nicht Oberstdorf, das hätte ich jetzt da gar nicht unbedingt sagen, aber klassische Wintersportorte sind, glaube ich, so verwöhnt von Events, dass es zum Teil halt schon so Normalität geworden ist, dass man große Events hält und da das gar nicht mehr richtig schätzt.
Zum ja, Teil. Oder aber halt die Wintersportorte so groß und berühmt sind, dass sie die Werbung durch die Events nicht mehr nötig haben und das sonst halt vielleicht für die Orte selber oft ein Verlustgeschäft ist und man da halt dann sagt, okay, brauchen wir nicht mehr.
Ja, logisch. Klar, und für Oberwiesenthal oder, und weißt du, und Oberhof hat sie eigentlich auch nicht mehr nötig, weiß ich nicht. Oder ist da diese Mundpropaganda, dass immer schlecht Wetter ist, so brutal, dass sie das brauchen als Gegengewicht? Glaube ich aber nicht.
Nein, die sind einfach...
Für Oberwiesenthal ist es halt schön, zum sehr, ich weiß nicht, wie viel da wintersportmäßig noch ist. Ich weiß, dass da das kleine Skigebiet ist, aber die waren halt richtig motiviert, da was zu machen bei uns. Und das ist halt immer toll. Und am Feldberg damals war es ja auch so. Irgendwann ist es halt ins Wasser gefallen. Ich glaube, weil einfach die Sicherheit nicht mehr da war. Schneetechnisch und finanziell weiß ich nicht. Aber da hat man es auf jeden Fall gespürt, dass da wirklich, dass da jeder Bock drauf hat.
Ja, also bei uns geht schon genauso. Schon wie Schonach ist jetzt leider ausgefallen. Letztes Wochenende, aber da, die reißen sich wirklich komplett den Arsch auf. Also da merkt man schon das Commitment. Und Klingenthal war auch immer genau das Gleiche. Aber ja, es gibt sicher Orte, wo es bei denen in Norwegen die Orte bei uns, die sind meistens eher so, da wird einfach nur das Nötigste gemacht. Auch wenn sie eigentlich selber viele Sportler haben, erfolgreiche Sportler, aber die haben da nicht so viel Lust auf Weltcups ausrichten, gefühlt.
Ja, wie gesagt, aber ich glaube, wie der Moritz auch schon gesagt hat, da wo viele Events stattfinden, wenn da mal was ins Wasser fällt, dann denken sie sich vielleicht, ja okay, aber wir sind jetzt nicht komplett davon abhängig. Ich denke es mir jetzt, wenn ich gerade selber überlege, wenn man beim Skiverein hilft, wenn da mal irgendwas, irgendein größeres Event ausgerichtet wird, wenn das ins Wasser fällt, dann ist erstens finanziell ziemlich Axt am Baum und zweitens hat man halt schon gescheit was verstellt für das, dass am Schluss dann nichts dabei rumkommt, gell? Und für das ist einfach zu viel Arbeit am Ende des Tages.
Ja, also ich könnte mir vorstellen, gerade jetzt bei euch oder geht bei der Alpinen wahrscheinlich genauso, bei euch vielleicht nochmal mehr, weil man so Sachen wie Pistenraupen etc. oder so nur mehr bindet, aber dass das auch vielleicht auch eine Rechnung ist, okay, wie viel von meinem Skigebiet muss ich zumachen dafür? Was bedeutet das an Leute, die ich insgesamt reinlassen kann an dem Tag etc.? Lohnt sich das? Also, weil ihr halt mehr Platz im Skigebiet braucht, wo sonst viel Geld verdient wird.
Ja, das ist ja eh das Schlimme. Das ist ja das große Thema immer was Trainingsbetrieb betrifft, dass Touristenpisten gesperrt werden müssen, weil aber der Skicross-Kurs so viel in Anspruch nimmt und das ja keine dauerhaften Trainingspisten sind. Also es gibt ja ganz wenig dauerhafte oder permanente Skicross-Trainingsstrecken. Von dem her ist es halt klar, dass sobald das Event rum ist, wird das alles platt gemacht, weil man ja wieder Geld verdienen muss. Ich finde das jetzt irgendwie nicht cool, dass man über Skifahrer und Wintersport schwätzt, Moritz. Du hast mich gelockt mit anderen Dingen.
Was habe ich dir nochmal geschrieben?
Handelsabkommen mit Südamerika wird besprochen. Ich vergesse alle, wie es heißt.
Mercosur.
Venezuela.
Ah, und Milchpreis.
Ja, Milchpreis ist schlecht.
Gut.
Milchpreis.
Habe ich extra nur gelügert, der ist echt schlecht. Weißt du noch, dass dieses klassische Bild, wo überall hängt mit Milchpreis
42
Cent pro Liter, nie wieder weniger, blau. Anscheinend ist wieder unter 40 Cent.
Scheiße.
Alles, was nicht Bio und so ist. Da denkst du, Junge, das war vor 20 Jahren, wo man das aufgehängt hat. Und jetzt ist es wieder
da
so.
Hat doch auch irgend so ein bayerischer Comedian damals so einen Rap-Song gemacht. 40 Cent oder der Müllermilch brennt.
Ja, okay, da weißt du jetzt mehr als ich. Aber gut, haben wir das besprochen.
Gut.
Ja, nicht, dass man es nachseht, dass wir die Landwirte vergessen.
Ja.
Gell? Aber der Sojabauer nimmt halt dem Milchbauer hier den Markt weg.
Den Brasilien, Mosch.
Ja, und dann wären wir schon bei Mercosur.
Drum.
Perfekter Übergang. Was ist da deine Meinung dazu, Vinzenz?
Zum Müllpreis.
Hilfe.
Coco has left the chat.
Ja, man muss einmal ein bisschen den Horizont erweitern. Eben. Neue Märkte erschließen, Corinna.
Ja, die Frage ist nicht, ob wir da nicht ein paar Podcast-Hörer verlieren.
Naja, aber vielleicht findest du ein paar neue.
Müssen wir vielleicht mal einen Janne Griebli einladen, den Schweizer Langläufer, der gleichzeitig Bauer ist.
Ja, das wäre wieder cool.
Ja, das wäre schon.
Cool. Ja, aber der ist ja bei Mercosur nicht mit. Oder sind die Schweizer? Nee.
Ja, da haben Schweizer grundsätzlich wenig damit am Hut mit Handelsabkommen. Obwohl Handelsabkommen schon, aber. Nein, jetzt Ende. Sorry. Ich wollte auch schon ewig und drei Tage an meinen Südtiroler Kollegen von der Apfelfarm einladen. Und Dominik, aber er hat Angst, seine eigene Stimme zu hören.
Das kann dir nicht passieren.
Naja, doch. In echt hört sie sich super, aber mit dir hier auf der Tonspur. Naja, Schmarrn. Aber er kann halt kein Hochdeutsch, hat du gesagt. Ja, dann habe ich gesagt, ja, lüge mir.
Ich würde sagen, wir machen jetzt mal so einen knallharten Cut und kommen zum Skicross.
Ja, das kann sie gut, gell?
Zum ersten Mal so nach einer halben Stunde.
Mhm.
Ja, Conal, was geht gerade so im Skicross? Gib uns mal ein Update.
Hast du das studiert?
Das habe ich studiert im Nebenfach.
Okay. Ja, okay. Was gerade geht im Skicross? Ja, zwei Weltcups, die jetzt Mitte Januar angesetzt waren, sind schon abgesagt worden. Eigentlich vor der Saison schon in Allegheny. Also oder nee, Val di Fassa. Ich war da noch nie, da war schon mal ein Weltcup. Deswegen haben wir jetzt erst gegen Ende Monat wieder einen größeren Block, wo wir im Wallis sind und danach gleich Val di Fassa, San Pellegrino. Sind vier Weltcups, mehr oder weniger am Stück innerhalb von 10 Tagen. Und dann ist eh schon Olympia und von der mehr. Was im Dezember war, das sollte jetzt langsam geläufig sein. Ich war jetzt, glaube ich, schon in wie viel Weihnachtsfolgen?
Innichen.
Auch, ja.
Da hat sie aufs Fresse gehauen.
Nee, das war in Arosa. Innichen, Val Thorens und Arosa ist immer im Dezember. Bis dato. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Inoffizielle Stimmen haben schon behauptet, dass gewisse, fast schon Traditionsorte das nicht mehr weitermachen werden. Wo wir beim nächsten interessanten Thema wären, und zwar der neue Titelsponsor vom Skicross.
Aserbaidschan, ja.
Weiß nicht, ob sich der Moritz da ein bisschen schlau gemacht hat. Ich weiß auch nicht, ob das bei der Kombination ein Sponsor ist. Dieses Aserbaidschan-Thema hängt ja gerade überall. Oder?
Die sind sportartenübergreifend, springen die ein.
Ja, aber bei uns ist es Titelsponsor, weißt
du? Ah, ihr seid FIS Aserbaidschan Weltcup jetzt.
Richtig, ja.
Ja, klasse.
Skicross Weltcup. Ja.
Das hört sich ja cool an.
Das ist mir persönlich relativ latte. Manche Veranstalter finden das nicht so toll. Also gerade kann ich mir vorstellen, so Südtirol-Innichen, wo ja wirklich die Marke Südtirol überall ausgehangen wird und es wirklich so präsentiert wird, wie es halt auch ist. Mit Haunold im Hintergrund, Dolomiten und Pipapo und dann heißt es überall Aserbaidschan für Skicross World Cup. Findet halt nicht alle so toll, aber am Schluss sind das Mutmaßungen, was genau jetzt Veranstalter dazu bewegt, das vielleicht nicht mehr weitermachen zu wollen. Es wurde nur so an mich herangetragen, dass es mit dem Thema zu tun hat. Dann, wo ich gewisse Offizielle drauf angesprochen habe und das halt so ein bisschen bestreiten wollt, dieses Thema, weil ja immer, Moritz, du weißt es ja, ich bin ja relativ zynisch bei manchen Themen. Ich sag halt, armer Kirchenmaus-Sport wie mir, wo soll das Geld herkommen, weißt? Also eigentlich grundsätzlich, wenn irgendein großer Sponsor einsteigt und sagt, okay, wir schütten da jetzt Unmengen Kohle rein, sage ich, ist mal gut, ist mal egal, was im Hintergrund abgeht, weil ich, wenn man Geld hat und sich etabliert, finde ich, kann man auf die moralische Schiene bisschen gehen und da schauen, dass alles passt. Aber ich muss ja erstmal wachsen und bloß mit Luft und Liebe wachse ich halt als Sport nicht. Aber wenn ich dann höre, dass halt das gemutmaßt wird, oder vielleicht ist es auch so von Offiziellen, dass die Gelder, die da fließen, willkürlich umverteilt werden von den Nationalverbänden und gar nicht wirklich in die Veranstaltungen und oder in Skicross den Sport direkt reinfließen, dann ist das halt wieder eine ganz andere Nummer. Dann sage ich halt, okay, dann ist das halt alles für den Arsch. Dass mir ein Sponsor hängt, der ungeliebt ist eventuell, und am Ende kommt halt gar nichts an im Nachwuchs von unserem Sport. Also momentan, so wie ich das gehört habe, ist Aserbaidschan, oder sind alle Freestyle-Sportarten in Aserbaidschan vertickt worden. So im Sinne von, ja, das ist alles, was halt nicht weggeht, das haben wir als Paket verkauft. Anscheinend ist das ein Riesendeal gewesen bei der FIS, aber auch anscheinend kommt von dem Geld nichts an den jeweiligen Stellen an. Jetzt weiß ich nicht, ob irgendjemand da mehr Infos hat, ich hab's nicht, aber dementsprechend ist das halt alles da jetzt wieder ein zweischneidiges Schwert. Wie gesagt, am Anfang sage ich, okay, cool, endlich mal rührt sich was im Sport. Da ist ein großer Partner, und dann kriegt man aber wieder einen Dämpfer, wenn es heißt, ja, okay, aber wenn halt der nationale Dachverband sagt, ja, ich sehe aber mehr Potenzial jetzt beim Vinzenz Geiger als beim Cornel Renn, obwohl Aserbaidschan da nicht Titelsponsor ist, dann fließt das Geld halt in Vinzenz Geiger. Und dann sage ich persönlich, das geht gar nicht. Der Hund, der hat schon alles. Der braucht gar nichts mehr.
Also bei uns ist auch Aserbaidschan Sponsor, aber bloß so
ich weiß schon, aber
nein, nicht bloß halt. Bandensponsoring, und es wird immer die Postings vom FIS Nordic Combined Kanal sind immer präsentiert, irgendwelche Statistiken präsentiert von Visit Aserbaidschan. Ja, schwieriges Thema.
Aber habe ich das richtig verstanden? Also die Italiener sagen, sie wollen das nicht haben, weil quasi nur Südtirol beworben werden soll.
Das ist jetzt alles Hörensagen, Moritz. Das sind viele Schlüsse, die über mehrere Stellen über Mundpropaganda gezogen wurden, was am Schluss wirklich richtig ist. Also ich sage jetzt einmal, mir wurde das über nicht dritte, vierte, fünfte erzählt, sondern sagen wir bloß ein Dritter, einen Mittelsmann von mir aus. Aber der hat es schon angesprochen, dass gerade im Südtirol das halt nicht gern gesehen wird, dass man so viel reinsteckt, die eigene Marke bewirbt und dann überschattet halt Aserbaidschan das alles. Weil das halt irgendwie ein Interessenskonflikt ist. Das sind, also ich sage jetzt einmal, es ist kein direkter Konkurrent, touristisch gesehen, Südtirol und Aserbaidschan, aber sie sind doch im Tourismussektor beide tätig. Und dahingehend hat wahrscheinlich Audi und Südtirol weniger Konflikt ausgelöst als Aserbaidschan und Südtirol zum Beispiel.
Jetzt erzähl mal, wie es dir so ergangen ist, die ersten Weltcups.
Schlecht an sich, weil ich immer noch Probleme in Qualifikationen habe. Aber ich glaube, Vinzi, da bist du ein guter Ratgeber. Ich denke wirklich, dass das Kopfsache ist. Weil ich glaube, jeder, der oder ich sehe ja, wer da schnell ist in Qualifikationen, ich weiß ja dann, wie die im Kopf drauf sind, und die sind alle extrem lässig und sehr, sehr völlig gelassen, oft, wenn sie sich nicht qualifizieren. Und ich bin halt wirklich so ein Zerdenker dann, vor allem, wenn ich nicht direkt die Ursachen glasklar auf dem Tablett serviert kriege. Also wenn ich mein Video analysiere und GPS schaue und nicht sofort weiß, okay, Batch, da Fehler gemacht, das und das und das, passt, das kann ich ändern, sondern am Schluss wirklich mir die Frage stelle, okay, das ist jetzt nicht eindeutig, wie viele Faktoren sind mir anzulasten, wie viele Faktoren sind extern. Dann bin ich halt wirklich einer, der sehr hadert. Also gerade nach der ersten Weltcup-Quali habe ich die Analyse gemacht, mit Stuff und dann habe ich gesagt, ja, also da brauchen wir es jetzt auf morgen nicht neu erfinden. Ich weiß grundsätzlich kann ich's, wenn's Material passt oder wenn die Windverhältnisse oder Bedingungen nicht passen, dann kann ich es auch nicht ändern. Erstmal ist das jetzt nicht ganz verkehrt, was ich da mache. Einfach probieren, aber es ist halt dann, es hat halt wieder nicht hingehauen. Es war zwar besser zeitlich und so, aber immer noch ein bisschen fragwürdig. Dann war Arosa das erste Mal in meiner Karriere den Start im Griff gehabt, weil es ist ja doch Skicross, dieser Sprintkurs, wo man aus eigener Kraft relativ viel erreichen kann, egal wie die externen Faktoren sind. Und da war es dann auch immer wieder schön zu sehen, dass ich in der Quali auch nicht mal mit einem ganz guten Gefühl schnell war. Da war ich dann Sechster und das auch wieder als Rückschluss, durch das, dass ich da gar nicht mir viel vorgenommen habe und dann auch nicht mal ein gutes Gefühl hatte, sondern wahrscheinlich einfach die Ski laufen lassen habe ich das als Rückschluss genommen, ja okay, vielleicht war ich da einfach lockerer. So, weiter im Text. Ich mache so einen Monolog und weißt, und am Ende dieses Monologs kommt dann Corinna und sagt, ja, und wie ging's weiter? So. Ihr dürft mich gern mal unterbrechen, gell? Arosa war am Schluss gehört, ich bin auch Sechster in der Finals geworden. Da hat's mich geschmissen, Moritz, im Halbfinale.
Aber in Innichen cool, war doch nur dieses kuriose Achtelfinale, wo ihr alle nicht ins Ziel kommen seid. Oder nicht alle, ja, doch, aber der Wilmsmann ist ins Ziel gekommen.
Wilmsmann schon. Ja. Wilmsmann hat es nicht gejuckt. Ja, das war, stimmt, da hast du recht, das war ein Innichen. Ich habe vorher bloß an den Sturz in Arosa gedacht, wo ich eingequetscht wurde und dann über den Sprung runtergefallen wie im Halbfinale und dementsprechend im kleinen Finale dann noch Sechster wurde wie insgesamt. Genau, das war eigentlich das einzige Mal, wo ich angeschrieben habe, aber da wäre mehr drin gewesen, klar, aber bei so einem kurzen Kurs kommt es halt auch auf Millisekunden an und wenn ich da eine Millisekunde am Start zu lang in der Luft bin, verglichen mit meiner Konkurrenten, dann komme ich dementsprechend langsamer am Boden und dann sind die halt ein halbe Meter weiter vorne und dann ist das halt schon gegessen, das Thema. Gell? Und in Innichen war es halt wieder ähnlich, also Qualis einfach schwierig gerade. Aber meistens in der zweiten Saisonhälfte haut es besser hin. Weißt, das sind ja immer relativ die gleichen Kurse und wenn es dir nicht liegt, liegt es dir nicht. Und das war jetzt ja doch die letzten Jahre schon ein bisschen Trend zu spüren, dass ich mag sie zwar alle die Kurse, aber ich bin da nicht unbedingt zeitlich unangefochten.
Aber jetzt nochmal kurz zurück zu Arosa und deinem sechsten Platz. Du musst uns, glaube ich, aufklären, weil interessanterweise findet man irgendwo was dazu. Habt ihr besondere Kriterien oder hast du jetzt damit eine Olympia-Qualifikation?
Also die Kriterien sind ja für uns alle im Verband national gleich. Das sind, ich glaube, das gilt für den DSV komplett. Es sind zweimal die 16 beziehungsweise 15, also Top 15 als Platzierung oder einmal Top 8. So, das ist schon mal das Grundkriterium, dass du überhaupt...
Das ist im DOSB so festgelegt.
Genau, dass du überhaupt mitgenommen
DSV
werden kannst.
DSV ist nochmal was anderes.
Okay, DOSB, ja, entschuldige. Ja, hast recht. Aber ist das sportartübergreifend?
Ja.
Auch Schwimmen, was war es alles? Oder halt Bobfahren von mir aus? Deswegen war
nee, das weiß ich
sicher.
Nicht. Vielleicht ist doch im DSV.
Ja, okay.
Ich habe aber gedacht vom DOSB.
Ja. Das ist auf jeden Fall vom DOSB die Vorgabe für den DSV, ob es jetzt von Bob-Verband oder IBU. Biathlon ist ja DSV. Wurscht, weiter. Das sind auf jeden Fall die Vorabkriterien. Ohne diese Kriterien kannst du schon mal gar nicht in die Auswahl kommen. So, und dann hast du aber deine Anzahl an Plätzen in deiner Disziplin. Und wenn jetzt mehr als vier, also wir haben vier Plätze bei den Herren, wenn jetzt mehr als vier Herren die Kriterien haben, dann geht's halt nach weiteren Auswahlkriterien. Und bei uns steht da im Reglement Weltcup-Gesamtwertung. Und das war jetzt bei mir nur das, dass ich ja bloß in Arosa eigentlich mehr oder weniger angeschrieben habe, war das bei mir schon relativ spannend, weil jemand, der halt sich immer qualifiziert und von mir aus trotzdem immer in der ersten Runde ausscheidet, schreibt halt immer ein paar Punkte. Und dann kann der durchaus sehr schnell vor mir sein. Vor allem, wenn es halt innerhalb von 5 Rennen die Vorauswahl für Olympia gefällt werden sollte. Bei uns ist das alles nur relativ vage gehalten worden, weil, glaub, niemand so recht weiß, wie das Reglement auszulegen ist oder zu interpretieren ist. Weil ja jetzt zum Beispiel bei der Skispringer Gott die Auswahl bis Anfang Februar, wo ja die Spiele eigentlich schon anfangen. Obwohl die Vornominierungsprozesse oder die Auswahlprozesse jetzt diese Woche schon anfangen. Die Einkleidung läuft, glaube ich, schon. Ich weiß nicht, Fancy, wann habt ihr Einkleidungstermin?
Es gibt 2 Termine, aber bei uns wird nominiert nach dem Wochenende Oberhof Weltcup. Und das ist eigentlich, glaube ich, sportartübergreifend. Das ist die letzte Chance.
Bei uns war ja ursprünglich auch dieser abgesagte Weltcup-Block in Allege, war eigentlich Deadline. Der ist weggefallen. Dann hat es geheißen, okay, der erste Tag von Wesona im Wallis, am 22. Januar oder was, zählt noch mit rein. Dann hat es aber wieder geheißen, okay, der zählt nur mit rein, wenn es keine 4 vollqualifizierten Athleten gibt. Und durch das, dass wir aber schon 4 vollqualifizierte haben, weiß man jetzt nicht, okay, zählt es jetzt noch das Rennen in Wesona oder nicht? Und da ich aktuell auf 4 gesetzt bin, interessiert mich das halt schon. Ja. Vor der mehr schauen
wir. Aber heißt mal. Aktuell sind es Wilmsmann, Ronek, Fischer, du.
Ja.
Okay.
Aber das entscheiden ja im Endeffekt einfach die Trainer.
Nee. Also na.
Ja, wenn sich jetzt mehr als 4 die Kriterien erreichen, dann entscheidet doch das Trainerteam, wer mitkommt.
Ich dachte auch nicht, weil eben, wenn ich das richtig verstanden habe, die Olympia-Auswahl nicht über den Fachverband, sondern über den DOSB läuft. Dachte ich immer.
Aber da schlagen ja unsere Trainer was vor. Ich weiß es ja, wie es bei mir die letzten 2 Mal war. Bei uns war es ja immer so, dass mehr die Kriterien erreicht haben. Und dann wählen die Trainer halt aus.
Okay, wenn da jeder damit einverstanden ist, aber ich glaube, dafür braucht man eine Ausnahmegenehmigung, weil ich habe mir das schon vorlesen lassen und das zumindest bei uns der erste Punkt, falls der Fall eintreten sollte, mehr mit dem vollen Kriterium, mehr als 4, dann eine Gesamtwertungsliste oder eine Punkteliste des jeweiligen Qualifikationswettbewerbes hinzugezogen, was im Prinzip Weltcup-Gesamtwertungsliste bedeutet. Schnagel mir jetzt nicht auf den Wortlaut fest, aber sinngemäß habe ich das so gehört. Dementsprechend weiß ich aber, dass das unsere Trainer nicht anfechten. Aber wenn, finde ich, das in unserem Sport ein bisschen debattierfähig wäre, diese Auswahl, außer es ist wirklich glasklar, leistungsmäßig. Aber oft hat man halt einfach einen schlechten Lauf. Ich sage jetzt mal, der Wilmsi, der ist die Saison jetzt auch nicht so grandios angelaufen. Der hat jetzt zum Schluss noch sein Podium gefahren. Aber er ist jetzt auch auf einem anderen Leistungsniveau wie der Rest von uns. Muss man auch sagen. Sagen wir jetzt aber mal gegebenenfalls, der wäre auf unserem Leistungsniveau, dann wäre Dermsing Saison, also die wäre für seine Verhältnisse schrecklich angelaufen, gell? Und dann sind wir halt schon in einem Bereich, wo man sagt, hey, ist das Auswahlverfahren so, wie es ist, fair, weil ja bei East doch relativ viel externe Faktoren eine Rolle spielen. Aber wie gesagt, du steckst nicht drin und am Schluss strengt sich jedes Rennen genauso viel oder weniger, weißt du, also es spielt überhaupt keine Rolle. Und Andre kannst es nicht.
Aber jetzt habt ihr ja bis Wesona diese längere Pause. Würdest du sagen, das ist gut, weil man eben nochmal einen längeren Trainingsblock einbauen kann? Oder bringt dich das eher aus dem Rennrhythmus, aus dem Gefühl raus?
Also an sich finde ich schon gut, dass bei uns das relativ blockweise verläuft, die Renner. Und an sich kann man ja bei uns schon sagen, dass wir eine Winterpause haben. Also allein von Weihnachten bis Dreikönig haben wir eigentlich immer keine Wettkämpfe, so gesehen. Ja. Das tut, finde ich, schon gut, vor allem in der Zeit, das genießt man ja wirklich und das weiß man zum Schätzen, weil man da ja alle Welt trifft. Vor allem Familie. Von dem her ist das schon schön. Aber ich bin schon froh, dass wir dann wieder blockweise weg sind, dass man dann halt in der Bubble Dinner ist, dass man da den Fokus hat. Und dann ist man halt, hat man den Drive oder wie man das nennt. Die Fahrt.
Jetzt haben wir ja vorhin schon kurz über Olympia gesprochen. Und sobald ich das richtig im Kopf habe, hattet ihr ja am Olympiaort in Livigno gar keine richtige Generalprobe in dem Sinne, dass ihr da Rennen gefahren seid, sondern ihr hattet letztes Jahr im Februar ein paar Testtage, wo ihr euch mal die Strecke anschauen konntet. Was war denn dein Eindruck?
Also davor weiß ich nichts, dass ich letztes Jahr in Livigno war. Corinna, das war vielleicht geplant. Ich weiß nicht, was wir letztes Jahr besprochen haben. Vielleicht war das zu dem damaligen Zeitpunkt noch geplant, dass man sich das anschaut. Aber da stand ja auch noch nichts. Also die bauen ja kein Skicross dafür, dass es ein Jahr später benutzt wird, weil nichts stattgefunden hat. Also wir haben jetzt dieses Jahr Anfang Februar wären zwei Trainingstage. Weil auf irgendeine Art und Weise muss der Kurs, glaube ich, vorzeitig abgenommen werden und getestet werden. Auch wenn ich finde, das ist dann ein bisschen schade, dass die große Überraschung wegfällt, weil insgesamt verbringt, glaube ich, jeder Skicrosser schon genug Zeit vor Ort, dass man mit Testern und wie auch immer Fehler im Kursbau noch ausmerzen könnte. Und so ist es halt. Kommt halt jeder dazu zum Wettkampf an und kennt halt wahrscheinlich schon in- und auswendig das Ganze. Aber wie gesagt, sind nur zwei Testtage und wahrscheinlich jeder bloß eine Fahrt oder so, dass man halt grob abschätzen kann, was funktioniert und was nicht. Und dann datumstechnisch darf es mir da jetzt nicht festnageln. Ich habe mich probiert, nicht damit zu beschäftigen, mit dem Thema, was nicht möglich war. Aber nichtsdestotrotz weiß ich, dass es halt eine Woche oder 10 Tage später erst zur Sache geht. Also wir sind auf jeden Fall nochmal daheim, vorzeitig. Also ich habe keine Ahnung, Corinna.
Habe ich irgendwo falsch gelesen wahrscheinlich.
Ja, aber kann schon sein, dass ich das letztes Jahr noch, dass das noch in der Planung war, dass irgendein Trainings- oder Test-Event stattfindet. Das wurde auf jeden Fall abgesagt. Das weiß ich ganz sicher, weil ich war nicht dort.
Und du hättest aber lieber Überraschung.
Ja, ich sehe das alles wie, ich zitiere, glaube ich, jede Podcast-Folge mit einem Kollegen Tim Ronneck, aber der ist halt jedes Mal so, wenn es halt zwei Trainingstage gibt mit je zwei Trainingsläufen, dann sagt er, na, jetzt, dann kommt es ja jeder. Es ist aber oft schon so, klar, die Kurse sind jetzt nicht unbedingt technisch Skicross-technisch schwieriger wurde. Sie sind anders. Für mich sind sie schwieriger geworden. aber insgesamt sind sie ja alle zwecks der Verletzungsprävention schneller geworden und ein bisschen flacher. Das haben wir ja alles schon besprochen. Und an sich ist es jetzt schon so, dass es eigentlich nach ein, zwei Läufen hat jeder zumindest grob drauf, was dort gespielt wird. Und ich finde es halt schon auch cool, im Training hat man es ab und zu nur, dass man halt besichtigt und dann scharf rein. Deine Intuition wird dich nicht verlassen, denke ich mir da immer. Manchmal macht es zwar, aber meistens passt es eigentlich ganz gut und dann denke ich mir die Fahrt danach so, jetzt machst du das nochmal. Und dann im nächsten Moment überlege ich mir, ja, was habe ich eigentlich gemacht? Es war ja alles ohne Planung, rein intuitiv und dann fahre rein, will irgendwas kopieren und mache aber komplett was anderes, weil ich gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich gemacht habe. Von dem her ist Intuition was ganz Schönes, aber wenn man es halt nicht replizieren kann, wieder ein bisschen schwierig, das Ganze.
Was würdest du dir denn für eine Strecke wünschen? Gibt's Kurse oder bestimmte Weltcuporte, die dir besonders liegen?
Na, Also ich habe komischerweise dann, wenn ich eigentlich gar nicht so begeistert war, ganz gute Ergebnisse gehabt. Ich sage mal, Idre damals oder Innichen, Innichen war ich im kleinen Finale, Idre war ich im Finale, Reitalm war ich im kleinen Finale. Und das Idre, habe ich immer gesagt, boah, das ist so anstrengend. Das war Skicross technisch, aber total cool. Aber es war halt arschanstrengend, wirklich. Innichen genau das Gleiche. Das sind halt beides, glaube ich, so die längsten Kurse, die man hat. Und Reiteralm, da habe ich wirklich nicht schlau für Kinder letztes Jahr, weil das schon so das Gefährlichste war, was man so im Kalender hat. Und aber vielleicht hat mir dieses Mindset auch geholfen, diese nicht vorhandene Erwartungshaltung, dass es halt funktioniert hat. Aber wenn du mich fragst, was mein Lieblingskurs ist und war, dann muss ich sagen, das war Sunny Valley, Russland, der leider nicht mehr im Kalender ist, aus gegebenen Gründen. Aber der wird dir nichts sagen, der Kurs,
gell? Nee, leider wirklich nicht.
Da haben wir noch keine Aufnahmen gemacht, zusammen.
Seinerzeit.
War das 22? Wart ihr dann nicht
22
direkt,
war das letzte, ja.
Direkt nach den Spielen nur, kann mich doch nur daran erinnern, ihr seid direkt aus Peking nach
Stimmt,
Russland.
Stimmt, da haben wir mit der Dani Meyer noch eine Folge gemacht.
Mhm. Es war, glaube ich, ziemlich wild, die Rückholaktion dann.
Ja, stimmt. Also ich war ja verletzt. Die waren beide, ich glaube, das Rennen wurde schon gecancelt, aus gegebenem Fall. Und ich habe dann gesagt, ja, also das wird jetzt ja nicht das Problem, das wird jetzt nicht brisieren, da die Heimreise. Und dann bin ich am nächsten Tag aufgewacht und habe mir gedacht, oh doch, gut, dass sie es schon gemacht haben. Die Rückholaktion, weil der Flugverkehr war ja zwischenzeitlich komplett dicht. Also der Kollege aus den USA hat, glaube ich, der letzte Flug über Minsk heimwärts kriegt. Also halt, sagen wir mal, nicht ohne weitere Umwege heimwärts kriegt. Das war schon spannend damals. Aber das war wirklich ein cooler Kurs. Da waren Kurven, da waren viele Elemente, ganz viele verschiedene Sektionen. Auch Geraden mit großen Elementen. Da war einfach alles drin, was man sich so wünschen kann. Und jetzt ist es halt, ja. Jetzt habe ich eigentlich keinen großen Favoriten mehr.
Das klingt irgendwie traurig.
Also gefällt's dir eigentlich gar nicht so, dein Sport? Du machst
das
halt.
Das Fazit.
Eigentlich sind die Weltcup-Orte, machen gar keinen Spaß.
Ja, das würde ja irgendwie zu mir passen, gell? So wollte ich das jetzt gar nicht ausdrücken. Jetzt fühle ich mich irgendwie ertappt. Nee, also wenn was cool baut wird und, weißt, insgesamt hat sich der Skicross-Sport ja schon in eine Richtung entwickelt, wo jetzt nicht mehr insgesamt sagt, das ist das, was ich kennengelernt habe vor 10 Jahren, das ist das, was ich lieben gelernt habe. Also ich bin jetzt momentan in der Phase, wo ich mich anpassen muss an die ganzen Neuerungen. Eigentlich sollte es nicht mehr sein, jetzt in meiner dritten Saison nach Verletzung, aber es ist halt schon immer noch so. Der Skicross-Sport hat sich schon sehr verändert mit wachsender Professionalität ich sage mal, Aufmerksamkeit, das Reglement hat sich verändert und angepasst, die Kursführungen haben sich verändert und angepasst, alles, weißt du, es ist nicht mehr das, was ich damals vorgefunden habe, wo ich angefacht habe, das vermisse ich schon. Ich sage, dass es besser war, also es war einfach wilder, meiner Meinung nach. Es war drunter und drüber und auch mal gefährliche Sachen und man hat es halt nicht alles gleich. Man hat sich halt an den Kurs anpassen müssen und der Kurs hat sich nicht an die Athleten anpasst. So war das eher. Also, einfaches Beispiel, man hat halt blöderweise mal irgendwo vor einem Sprung bremsen müssen, dass man nicht bis ins Loch runtersegelt. Und jetzt wird halt der Sprung vorzeitig abgeschnitten, was ja an sich gut ist. Aber, nach meiner vorigen Aussage, kannst du jetzt halt nichts mehr falsch machen, weißt du? Blöd gesagt. du, doof gesagt, jeder Depp kommt da jetzt drüber, ohne sich irgendwie was zu tun. Und ich finde den ja Sport deshalb aufregend, weil halt auch mal was passiert. Ich will da niemand was wünschen, ich habe selber schon genug erlebt, aber das Spektakuläre an dem Ganzen sind ja auch die Stürze. Ich freue mich immer wie ein kleines Kind, wenn ich schwer stürze und es passiert nichts. Das finde ich das Größte eigentlich. Weil es geil, weil es geil aufhört. Und es fühlt sich geil an, wenn man heftig stürzt und einfach nichts wehtut. Oder halt kurzzeitig zumindest. Bis der Adrenalin nachlässt und alles wehtut. Aber ich bin in der Rosa, wo ich da schon gedacht habe in der Luft, man, fuck, wieder alles am Arsch. Bin ich da aufgeknallt, kompletter Flohmarkt aufgemacht, aufgestanden. Das war eh nicht auf Kamera, habe erst mal Richtung Ziel geschrien, ihr Wichser! Und hab halt gelacht lauthals, so. Während ich Menge Ski eingesammelt hab. Weil ich das halt, mir taugt es irgendwie. Wenn sich was rührt, weißt. Und das, ist halt, wird halt seltener gefühlt. Muss man nicht verstehen, aber ich glaube, wenigstens einer von euch, solange es einer von euch ein bisschen nachvollziehen kann, ist das recht für mich.
Ich glaube, wir
machst es ja ein bisschen für die Aufregung.
Was du meinst, wissen wir schon, glaube ich.
Okay, danke. Oder habe ich die Frage beantwortet, Albert?
Ich würde sagen, hinreichend.
Okay. Mhm.
Nur leider ist keiner von uns ausgebildeter Therapeut. Für denjenigen, der diesen Sport nicht ausübt, sondern anschaut, bietest du ja und ihr da immer noch ganz gut Aufregung. Wenn du sagst, mit Olympia, so willst du dich eigentlich noch nicht beschäftigen, wo beschäftigst du denn dann gerade? So viel Zeit.
Wenn ich jetzt nicht noch ein bisschen angeschlagen wäre, dann würde ich meine Zeit gerne auf zugefrorenen Seen verbringen und an meinem Stickhandling arbeiten. Weil ich das nicht kann. Ich muss Eishockey lernen. Das nützt alles nichts. Das probiere ich jetzt. Das ist schön. Das ist schön, wenn man sich in einer Phase bei einer Sportart befindet, wo wirklich relativ schnell noch Fortschritte zu erkennen sind.
Und lass mich raten, vielleicht weil da auch was passiert. Da spürt man sich quasi.
Auch das. Aber wenn meine bessere Hälfte es nicht toll findet, wenn ich im Stadion es feier, wenn irgendjemand zum Prügeln sich zu prügeln beginnt oder jemand einen heftigen Check gegen die Bande fleht.
Connell, ich liebe das aber auch. Ich geh nur dafür zum Eishockey.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Aber um jetzt vielleicht mal wieder zu dieser Weltcup-Pause zurückzukommen, was machst du denn sonst, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie dir wünschen würdest, auf zugefrorenen Seen unterwegs zu sein?
Ich werde gesund.
Aber steht bei euch nochmal ein
Tee.
Trainingslager an, oder?
Ach so, ja, also.
Also?
Ja, also. Gut, also ich habe wirklich eine Woche gar nichts wissen wollen vom Training und so. Also ich habe die Feiertage schon sehr genossen. Ich habe halt so Freizeitsport auf zugefrorenen Seen betrieben zum Beispiel. Aber jetzt waren wir zum Beispiel am 2. Januar, haben wir es wieder zur Sitzung / Kondi-Lehrgang eingefunden in München. Da sind wir dann 4 Stunden lang abgebumst worden in Leichtathletik. Und dann da, ich finde das Training super, was wir da immer haben, aber nach einer Kondi-trainingsfreien Zeit 3 Monate oder 2,5 Monate nach dem letzten heftigen Kondi-Block, oder ich sag mal, der Sommer ist ja ein großer Kondi-Block, wo man die Belastung gewöhnt ist, dann wieder 4 Stunden Vollgas übers komplette Spektrum, Leichtathletik, Sprünge, Kraft, Rumpf, Kraftausdauer von mir aus noch zu machen, das bringt mich dann an meine Grenzen, muss ich sagen. Ich habe das noch witzig gefunden, wo es Kaiser hat, ja Jungs, Mittagessen gibt's erst ab 2:30, jetzt weiß ich nicht, wollt ihr woanders essen oder sollen wir eine lange Einheit machen? Da habe ich gesagt, ja, machen wir eine lange Einheit. Und dann nach 2 Stunden haben wir halt so gedacht, ja, jetzt ist vorbei, bla bla bla. Ja, nee, ich baue nur die neue Station auf. Ja, wie lange willst du noch machen? Ja, bis um 2. Was? Was für 4 Stunden? 4 Stunden hochintensiv in der Leichtathletikhalle in München voll sich abrödeln und dann siehst mir nach, wenn ich den Tag danach etwas verschnupft. Weil ich war eh schon so, wo ich nicht gewusst habe, ja, soll ich jetzt hier, ja doch, mehr in der Sitzung und so. Und ich habe Bock auf ein bisschen Training. Aber ich war so ganz leicht nasal schon. Und dann der nächste Tag war ich halt dann eher krank. Das war dann nicht so die smarte Idee. Also ich glaube, jeder, der Langlaufsport oder Ausdauersport betreibt, greift sich ans Hirn und weiß, wenn es ein bisschen in der Nase juckt und vielleicht sich nasal anhört, dann macht man einfach Pause und fertig. Aber da bin ich immer noch in einem Lernprozess seit über 10 Jahren jetzt. Von dem her.
Ich glaube, der Lernprozess ist auch bei Ausdauersportlern gleich. Ja. Dann, es fällt einem nie leicht, dann richtig Pause zu machen. Präventiv.
Vor allem, du weißt ja nicht, ob es wirklich besser wird gleich. Ob man es, nur weil jetzt leichte Symptome sind und keine schweren. Ich habe das schon oft gehabt, habe dann Pause gemacht und war trotzdem 2 Wochen krank. Ja, dann kann ich auch durchziehen. Klar, okay, bei Ausdauersport, das geht nicht, aber bei uns geht's halt irgendwie noch, ich sage mal, Spätfolgen vor verschleppten Erkältungen, das Risiko hat man immer, aber irgendwie kann man Skicross schon noch bewältigen, wenn man angeschlagen ist. Wobei das mit Doppel-Events, wo man beide Deck voll abhasseln muss, dann schon an seine Grenzen stößt, würde ich behaupten. Oder was wolltest du noch wissen, was ich sonst noch mache, Corinna?
Das war alles, was ich wissen wollte.
Ich fand das mit dem Tee eigentlich noch interessant. Aber,
Kleine Sünde heißt der
Sehr
Tee.
Gut. Sehr, genau. Ich stelle mir vor, wie du mit einer großen Tasse mit beiden Händen da sitzt, einen Wollschal um den Hals.
Ah. Ich trinke eigentlich aus dem Messbecher. 1 Liter Messbecher direkt. Wie so eine Schnabeltasse.
Sehr gut. Sehr gut. Dann gute und schnelle Besserung und alles Gute auf den weiteren Lernprozessen und natürlich für Olympia. Gib mir mal ein Update, wenn du weißt, wann sich das entscheidet. Und wir drücken die Daumen.
Ja, ich sag dir Bescheid, Moritz. War's das jetzt schon, oder wie?
Ich fürchte.
Ach man, ich habe mir so viel aufgeschrieben.
Was hast du noch zum aufgeschrieben? Zum
Bildpreis, ne? Somaliland habe ich mir noch aufgeschrieben als Schlagwort. Finde ich auch hochinteressant.
Somali-Fraud, ist echt stark.
Der ist auch interessant, Vincent.
Da habe ich mich auch schon intensiv damit beschäftigt.
Aber du, das mache ich dann einfach in meinem hauseigenen Podcast, wenn mein Setup wieder funktioniert. Dann reden wir wieder über verwerfliche Dinge.
Jetzt müssen wir ja natürlich auch noch über die Vierschanzentournee und die Tour de Ski sprechen nach diesem großen Skicross-Ausflug. Was waren denn eure Highlights der letzten 2 Wochen?
Ich muss sagen, ich fange erstmal mit meinem Highlight an. Also die Highlight fand ich eher Tour de Ski. Also das fand ich wieder ziemlich cool zum Anschauen, aber Tournee hat mich irgendwie dieses Jahr nicht ganz so abgeholt.
Nee, also, warum?
Ja. Vielleicht, weil die Deutschen nicht so gut waren und auch, ja, der Domen halt einfach so überlegen ist, dass es schon wieder fast langweilig ist, weil er einfach mit sehr schlechten, also für ihn schlechten Sprüngen immer noch gewinnt.
Das ist schon krass, oder? Der Dominator. Aber das heißt ja, dass alle anderen noch viel schlechter sind in der Logik quasi.
Ja, er ist irgendwie, also wie ich das sehe, er hat einfach ein Flugsystem, was brutal funktioniert gerade. Und er fliegt halt einfach weg und alle anderen haben einen Flug schon deutlich Probleme jetzt mit den neuen Regeln. Und er kriegt es irgendwie hin, dass er einfach extrem plane Skiführung hat. Er fliegt ja so flach über den Hang. Also jeder andere würde mit der Höhe abstürzen eigentlich. Aber er fliegt so flach an den Hang entlang und Er muss gefühlt gar nicht so abspringen. Er legt sich nach vorne raus und fliegt weg. Also das sieht schon sehr, sehr cool aus. Und ich weiß nicht, er hat auf jeden Fall, glaubt, so das ziemlich perfekte Setup gefunden.
Ich habe auf jeden Fall so ein geiles Video gesehen auf Social Media, wie ein Lipizzaner-Stall, wie quasi die Lipizzaner-Pferde Public Viewing machen und Dom und Preos schauen. Das hat er, glaube ich, auch selber geteilt. Hast du das auch gesehen?
Habe ich auch gesehen. Ja, das haben sie in der Sportschau gebracht jetzt.
Also, ich kann ja nichts mit Reitsport anfangen, aber das war wirklich kurios.
Ja, die Slowenen, schon schön.
Und wer gut springt, noch kurz, weil wir den Senior auch schon zu Gast hatten, Jonas Schuster ist mir zum Beispiel positiv aufgefallen.
Ja, ich schaue immer bei Eurosport und finde es immer ganz interessant, wie dann der Werner seinen Sohn kommentiert, aber macht das super. Also, aber ist, glaube ich, schon eine komische Situation dann.
Ja, was ich vorhin sagen wollte, Finzi und ich haben uns vorhin, Moritz, als du noch nicht da warst, haben wir uns mal den Gesamtstand von der Tournee angeschaut, weil, also, wenn ihr das jetzt alle hört, wir zeichnen vorm letzten Springen auf, also die Tournee ist jetzt noch bei uns noch nicht rum, aber der Dom Preuß hat ja über 40 Punkte Vorsprung. Und das ist schon einfach
Kobayashi Numbers.
Total gewaltig.
Ja, ich habe ja eigentlich gehofft, dass der Kobayashi es dieses Jahr wieder macht, weil es sind so seine Chancen und er ist auch echt mega gut gesprungen vorher. Aber ja, leider nicht.
Aber
bin ich deswegen enttäuscht, weil ich mir mehr von Ryoyo erhofft hatte.
Dafür ein anderer Japaner in Innsbruck gewonnen.
Ja, das war richtig geil. Stimmt, das war richtig cool. Der war eh schon, also so seit 2-3 Jahren hat man den immer mal wieder auftauchen sehen, aber dieses Jahr hat man schon gesehen, dass er richtig, richtig gut dabei sein kann und ja, das war völlig verdient und hat, glaube ich, jedem gefreut und ja, wenn man das ganze japanische Team gesehen hat, das war schon ja, richtig cool zum Sehen.
Was sagst du zu dem Anzugskandal um Timmy Seitz, der ja in Oberstdorf noch Zweiter geworden war, dann nach dem Springen disqualifiziert wurde wegen einem zu kurzen Anzug und in Garmisch-Partenkirchen hat sich dann dasselbe wiederholt. Wie blickt man da als Springer drauf?
Ja, also ich fand es nicht lächerlich, dass er disqualifiziert worden ist, weil es wurde sehr, sehr oft kommuniziert, dass es halt keine Grauzonen mehr gibt. Es gibt keinen knapp, sondern es gibt halt einfach, es passt oder passt nicht. Deswegen braucht sich da auch niemand beschweren, wenn es dann halt 3 Millimeter sind, sind es 3 Millimeter. Aber ich glaube, was auch so ein bisschen, was er halt dann gemacht hat als Reaktion und gesagt hat, hey, ja, gut, dann zieht er den Anzug noch einmal ein bisschen lang. Also das funktioniert wirklich, dass wenn man, das ist ja kein fester Stoff. Also wenn man den Anzug ein bisschen zieht, direkt vor der Messung, dann hat man sicher die 3 Millimeter wieder drin. Aber dann haben sie ja das Konsequenz auf diese, wo er hat sich ja lustig gemacht darüber im Endeffekt und hat das dann gesagt. Und das fand ich dann stark von der FIS, dass sie gesagt haben, gut, dann kontrollieren wir jetzt halt die Innenbeinlänge vor dem Sprung. Und dann hat es halt wieder nicht passt, weil es definitiv der gleiche Anzug war und nichts geändert wurde. Und dann, ja, war das halt die rote Karte und da hat man schon gesehen, dass sie nicht zurückschrecken und jetzt konsequent durchgreifen. Und ja, also ich finde weder, dass jetzt der Timmy Seitz da jetzt extrem, ist halt einfach selber schuld, noch dass die FIS da irgendwas falsch gemacht hat. Ich fand es richtig, dass sie da durchgegriffen haben.
Ich wollte auch sagen, für die FIS kann es eigentlich keine bessere Positiv-PR geben im Sinne von, wir haben verstanden, was wir tun müssen nach diesem Skandal letztes Jahr und wir sind hart und konsequent. Genau das konnten sie ja jetzt demonstrieren. Öffentlichkeitswirksam bei der Tournee.
Ja, es gibt ja auch kein, also das verstehe ich ja generell nicht. Also da darf sich ja niemand beschweren. Klar, da gibt's, kann man wieder die klassische Diskussion über das Abseits jetzt zum Beispiel aufführen, weil es ändert ja nichts. Also jedes Mal wieder, wenn der VAR eingreift, und das ist extrem knapp, und dann ist nur die Zehenspitze, aber soll man dann deswegen nicht, soll man dann deswegen das Tor zählen lassen, weil es knapp war?
In England machen sie es so, aber das ist eine andere Diskussion.
Ja. Ab wie viel knapp?
Die haben 15 Zentimeter Spiel in England.
Ja.
Darum hat der Wirtz jetzt ein Tor geschossen, aber das ist eine andere Diskussion.
Ja, das habe ich auch gesehen. Aber ja, dann sind das sind einfach Sachen, da gibt es klare Regeln und wenn der Anzug halt passen muss, muss er passen und wenn das so ein einfaches Maß ist, wie die Innenbeinlänge, und das vielleicht nochmal zum Erklären, viele, was wir Springer oder so der ganz die ganzen Leute, die sich mit Skispringen auskennen, lustig fanden, so die Medien haben darüber berichtet, die einen haben geschrieben, der Anzug war zu lang, die anderen, der Anzug war zu kurz, war ja so ein bisschen verwirrend, weil eigentlich ist ja das Problem, wenn ein Anzug zu groß ist und nicht, wenn er zu klein ist. Aber die Innenbeinlänge ist quasi die Länge, die den Schritt ausmacht. Also je kürzer das Innenbein ist, desto weiter wandert der Schritt nach unten, desto mehr Fläche hat man dann zwischen den Beinen. Und das ist die wichtigste Fläche beim Anzug, weil umso weiter das unten hängt, wir kennen da die Bilder aus den vergangenen Jahren, wo dann sich die Zelte aufgespannt haben. Und ja, das ist halt einfach Wingsuit-Fläche. Und umso weiter das unten hängt, umso mehr Fläche hat man, umso mehr Auftrieb hat man. Und das ist die wichtigste Fläche. Und deswegen gibt es da eben das klare Maß. Und das darf eben nicht zu kurz sein. Alle anderen Maße sind natürlich schlecht oder halt sind falsch, wenn sie zu groß sind. Aber es gibt sowieso einen Anzug, um es vielleicht noch kurz zu erklären.
Ja, auf jeden Fall.
Ein Anzug muss oder darf 4 Zentimeter größer sein wie der Körperumfang. Also wenn man jetzt zum Beispiel, es gibt jetzt ein Maß, das dieses Jahr neu eingeführt wurde, ist das Tottel, wie wir sagen. Das wie? Top of the Tottel.
Tottel?
Tottel. Ja, da ist es, glaube ich, bei uns intern. Wir machen uns halt ein bisschen lustig drüber. Tottel heißt Top of the Leg. Und das wurde halt jetzt so abgekürzt und deswegen sagen wir halt so spaßeshalber Tottel. Und das ist im Endeffekt der Oberschenkel, die dickste Stelle vom Oberschenkel wird rundum gemossen und der Anzug darf eben 4 Zentimeter größer sein wie der Körper. Ist am ganzen Körper so, aber beim Oberschenkel gibt es jetzt eben dieses Top-of-the-Leg-Maß als Fixpunkt, das auch gemossen wird, bevor man den Anzug chippen lässt. Also bevor man einen Chip bekommt, muss das passen. Und das verhindert schon mal, dass die Anzüge so große Ausmaße annehmen wie die letzten Jahre, weil man kann jetzt nicht mehr sagen, okay, ich mache jetzt einen großen Anzug und dann springe ich einfach mal, sondern der wurde vorher schon kontrolliert und dieses Maß führt dann schon mal dazu, dass es keine so großen Anzüge mehr gibt. Und genau an dem kann man es halt gut erklären. Der darf eben 4 Zentimeter, darf er größer sein wie der Körperumfang und maximal, ich glaube, er muss zwischen 2 und 4 Zentimeter, glaube ich, sein. Ich weiß nicht mehr, es darf auch nicht untermaßig sein. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das genau war, untermaßig. Aber auf jeden Fall ist natürlich logisch, dass jeder Skispringer versucht, genau die 4 Zentimeter zu haben. Und beim Innenbein ist das genau das Gleiche. Beim Innenbein nochmal eine andere Messung. Es gibt ein Schrittmaß. Das wird mit diesem 3D-Scanner gemossen, den man vor 2 oder 3 Jahren eingeführt hat. War auch sehr, sehr kompliziert. Und jetzt wird man halt mit dem 3D-Scanner vermossen und da kommt dann eben das Maß raus. Das ist ein Fixmaß, das wird im Sommer genommen und es gilt dann die ganze Saison. Und da ist eben die Innenbeinlänge ist das Schrittmaß plus 1. Und da hat man ein fixes Maß und der Anzug muss halt dann, bei mir ist das 82 Zentimeter, also mein Maß ist 81 und 82 muss dann der Anzug sein und das müsste man einfach vor, also wenn man den Anzug fertig hat, also fertig gebaut hat, dann müsste man das und dann kommt da was raus und wenn es halt, natürlich verschenkt man da nichts, also keiner ist so dumm und macht da freiwillig 2 Zentimeter mehr oder macht das 2 Zentimeter schlechter und da versucht man halt so nah wie möglich ans Limit hinzugehen. Und in der Vergangenheit wurden solche Limits halt immer eher ein bisschen überschritten. Und jetzt ist halt so, dass wenn man halt sich zu nah ans Limit hinbewegt oder drüber, dann ist man halt raus. Also nicht, wenn es auf Null ist, dann ist es auf Null, dann passt's. Aber wenn man den Anzug jetzt so näht, dass er genau bei Null ist, dann ist natürlich ein sehr, sehr hohes Risiko. Und genauso wie war es bei dem Timmy Seitz vermutlich. Weiß nicht, er hat vermutlich das Limit einfach ein bisschen zu sehr oder ist ein bisschen übers Limit drüber gegangen. Und dann ist man halt disqualifiziert und da gibt's keine Gründe, sich drüber lustig zu machen. Aber ich finde es nochmal wichtig zum Erklären, dass es zurzeit wird ja dann so geredet, jetzt sind die Anzüge alle so klein und so. Keiner verschenkt da freiwillig was, weil wir sind ein Leistungssport, es geht um die Aerodynamik, es geht darum, dass man, also das Setup im Skispringen ist sehr entscheidend und wird immer noch wichtiger. Und also es ist eine enorm hohe Leistungsdichte. Da verschenkt keiner irgendwas. Also, dass man sich da am Limit bewegt, ist klar und das bewegt sich jeder Sport. Wäre auch komisch, wenn es nicht so wäre, dann wäre es Breitensport und kein Leistungssport. Aber es sind halt ganz klare Grenzen gesetzt und wenn man die überschreitet, dann ist man raus und ist ja auch einfach nur normal und richtig so.
Geiler Anzug-Exkurs. Richtig, richtig, richtig unser Bildungsauftrag heute nachkommt. Sehr gut.
Ja, ich habe jetzt eine Kolumne in der Allgäuer Zeitung, da habe ich das auch schon ein bisschen erklärt, weil das interessiert einfach sehr, sehr viele.
Du hast eine Kolumne?
Die spannenden Sachen erzählt er uns immer nicht, gell? Das ist erfahren wir immer alles erst Jahre später.
Relativ neu. Ja, dass ich auch meine Zielgruppe, die dann doch ein bisschen älter ist, auch erreiche hier in meiner Region.
Machst du da Werbung für einen Podcast wenigstens? Wie ich neulich schon im Podcast sagte. Irgendwie, du musst da ein bisschen...
Wenn ihr mehr von mir hören wollt, hört doch rein im Podcast. Ja, kommt in der nächsten Kolumne.
Sehr gut. Der Kolumnist, Geiger.
Eine Frage habe ich jetzt noch zur Vierschanzentournee. Philipp Raimund und Felix Hoffmann springen ja eine wirklich starke Tournee, zumindest auf jeden Fall jetzt bis zur letzten Station bisher. Bei Karl Geiger und Andy Wellinger läuft es ja hingegen gar nicht. Kannst du sagen, woran das bei den beiden, woran es liegt?
Ja, also ich bin mir sehr sicher, dass es an den neuen Materialregeln liegt. Aber ja, es ist schwierig, das von außen jetzt so richtig zu sagen. Ich kann da nur meine Meinung dazu sagen, aber ich glaube, dass beim Andy, da lief es halt letztes Jahr extrem gut. Der hatte einfach ein super Setup, hat perfekt alles zusammenpasst. Und der hat, sucht immer noch oder hat vor allem jetzt den ganzen Sommer wahrscheinlich nach dem gesucht, was man letztes Jahr hatte. Eben den Anzug, das Setup, wie er letztes Jahr hatte, aber das gibt's halt jetzt nicht mehr. Ich glaube, das wurde ihm so ein bisschen zum Verhängnis, dass er das halt immer gesucht hat und nicht gefunden hat. Und man muss halt einfach einen Sprung ein bisschen drauf anpassen. Und ja, ich glaube, das hat einfach ein bisschen zu lang gedauert, bis er da das umgesetzt hat. Aber ganz genau, das ist jetzt nur das, was ich so von außen beobachte. Und beim Karl, beim Karle weiß ich, da tue ich mir auch schwer, da kann ich es ganz schwer einschätzen. Bei ihm hätte ich eigentlich gedacht, dass er es sicher wieder hinkriegt im Winter, weil er irgendwie sich immer reinkämpft und er ist der Einzige, wo so beim Skispringen mit Kampf was erreichen kann. Normalerweise die meisten Athleten sind eher, wenn sie so versuchen zum Kämpfen oder verkrampfen, dann geht es eher in die falsche Richtung. Aber beim Kahle, der kann da sich irgendwie trotzdem noch steigern. Deswegen habe ich gedacht, dass er es schafft, aber ich weiß bei ihm gar nicht, an was es liegt.
Aber es schwankt jetzt auch schon wieder. Also es sind ja irgendwie vereinzelt dann doch ganz vernünftige Sprünge dabei, auch bei der Tournee jetzt. Aber
ja, aber ganz vernünftig. Ist ganz vernünftig für einen Sportler, der regelmäßig auf dem Podest war oder gewonnen hat, ist
und halt
natürlich für ihn jetzt, man kann ja nicht von 0 auf 100, aber
ja.
Für ihn jetzt schon dann ganz vernünftig, aber trotzdem muss man es ja mit dem vergleichen, was sie eigentlich können und da sind sie weit weg davon.
Noch vielleicht abschließend zum Thema Skispringen. Vincenzo, wenn wir da Richtung Olympia schauen, wen hat man da auf dem Zettel und wann sind die Spezialisten da zum letzten Mal gesprungen? Jetzt im Sommer, oder? Bei Winter, also
Winter Wellinger, schon lange nicht. Wellinger und Geiger waren ja vor Weihnachten noch in Predazzo beim Springen. Da war die italienische Meisterschaft, da haben die teilgenommen. also die Schanzen sind schon im Betrieb. Ich weiß nicht, ab wann die jetzt zumachen. Da gibt es schon so eine gewisse Zeit, ab wann die Schanzen vor den Spielen dann geschlossen sind für alle. Aber die waren jetzt im Winter nochmal da, die zwei vor Ort. Und der Rest war das letzte Mal beim Sommer Grand Prix. Danach war noch eine Woche, glaube ich, Training möglich. Und dann haben sie ja die Schanzen beide geändert. Also der Neigungswinkel vom Schanzentisch wurde abgeflacht auf sowohl, also auf beiden Schanzen. Und jetzt danach, ich habe noch mit keinem gesprochen, der jetzt gesprungen ist auf den neuen Schanzen.
Aber wen hast du auf deinem Zettel für Olympia? Vielleicht doch ein Kobayashi?
Ja, natürlich. Also ich hoffe für ihn natürlich, dass es wieder gut klappt. Aber ja, ich glaube, es gibt ja in der Vergangenheit, war es ja schon oft so im Spezialsprung, dass über die Saison irgendjemand was gefunden hat am Material, dass er dann nochmal eine Leistungsexplosion schafft. Ich weiß nicht, ob das jetzt möglich ist, jetzt noch bis zu den Spielen, mit den Regeln, die man jetzt hat und den Anzahl der Anzügen, ist nicht mehr so einfach. Deswegen glaube ich, dass da schon den Top-Favorit für alles, Domen Prioc, kann man, glaube ich, ganz klar sagen. Es wird, wenn es normal läuft, wird es Rückenwind haben. Das ist sind beide Schanzen oder die Schanzenanlage liegt so, dass im Winter meistens Rückenwind ist. Und da sind dann tendenziell die Absprungstarken auch dabei. Also, wenn man mich nach Favoriten fragt, Domen Prioc, dann Kobayashi, dann alle Österreicher, die am Start sein dürfen halt. Und ja, ich glaube, Raimund und Hofmann sind da schon auch heiß. Die sind beide, glaube auch bei Rückenwind recht stark und kann ich mir schon vorstellen. Bei den Skispringern ist ja auch so, dass sie nur 3 bzw. 4 Startplätze haben. Das ist aber eine ganz komische Regelung. Das geht nach einer 2-Jahres-Liste wohl. Was für eine Nation wie viele Startplätze kriegt. Und da gibt es ein paar Nationen eben mit 4 und der Rest kriegt 3 Startplätze. Und ja, das wird dann auch nicht ganz einfach in der Auswahl oder in der Nominierung, vor allem wenn man nach Österreich blickt.
Das stimmt. Bei denen ist ja die Auswahl groß genug. Sag mal, ist Coco eingefroren oder?
Ja.
Die hat so lange nicht mehr geblinzelt.
Die ist eingefroren. Strenger Blick.
Ja, wirklich. Direkt.
Konzentriert.
Falls direkt ein schlechtes Skisprung. Gewissen, ich weiß gar nicht für was, aber.
Beim Skisprung-Monolog.
Jetzt tut sich was, ja. Das hat.
Keine Ahnung, Leute. Ich habe hier eigentlich super Internet. Ich weiß es nicht.
Aber es gefällt mir gut, wenn wir zu lange über Skispringen reden, einfach eine böse Miene aufsetzen und sich nicht mehr bewegen.
Nein,
irgendwann hören wir schon auf.
ich habe schon gesehen, dass irgendwie, weil ihr wart schon so verzerrt, ich habe euch schon nicht mehr richtig gehört. Vielleicht geht's jetzt wieder.
Ja, das war jetzt doch ein ziemlich umfassendes Skisprung-Update. Tour de Ski war natürlich auch. Wir müssen auch bald mal wieder, sie war letztes Jahr erst zu Gast, mit Coletta Rizek sprechen. Das hast du hoffentlich gesehen, Vinzenz. Du meintest ja schon, die Tour de Ski war dein eigentliches Highlight.
Ja, es war irgendwie wieder cool anzuschauen. Vor allem das Rennen, was wirklich, also jeder, der das ehrlich beurteilt, kann eigentlich nichts davon halten, von dem 5K Heatstart.
Ich wollte schon fragen, ob für die Kombination auch wäre.
Na, das war, glaube ich, echt, also es waren jetzt andere Leute mal vorne, wenn sie das erreichen wollten, dann war es ein Erfolg. Aber sonst war das wirklich so die schlechteste Idee, was man haben kann, weil es einfach sportlich keinen Wert hat.
Warum?
Also es gibt jetzt, sie haben jetzt bei der Tour de Ski einen 5 Kilometer Heat-Massenstart probiert. Das heißt, in mehreren Heat wurden 5 Kilometer gelaufen im Massenstart-Format. Und das heißt, und dann wurde die Zeit genommen und der Schnellste hat gewonnen. Also kein Finale oder so danach, sondern einfach der die beste Zeit hatte, hat gewonnen. Und das war halt dann einfach so, dass der eine Heat, da waren sie sich halt einig, die Leute, und in dem anderen Heat nicht. Und dann waren die halt einfach mal 20 Sekunden schneller. Dann waren halt schon mal alle aus dem einen Heat schneller wie die anderen. Also genauso war es dann eben beim Kleber, deswegen wurde er nur 12. Dem wollte halt niemand helfen. Gelbes Trikot, den lässt man natürlich schon arbeiten, ist klar. Aber er kann natürlich alleine, hat auch keine Chance. Es war dann eine flache Strecke, schnelle Bedingungen. Also es war schon sehr, sehr wild zum Anschauen. Aber dafür ist der Benji Moser Zweiter geworden.
Was ich mir dachte, ist, ob es nicht vielleicht doch, also sportlich ist natürlich eine andere Debatte, aber aus Zuschauerperspektive nicht vielleicht das bessere Einzel ist. Weil es geht auch um die Zeit, aber es ist mehr Action quasi für den Zuschauer durch den Massenstart.
Ja, aber es ist ja kein Einzel. Also.
Ja, aber von der Logik her im Sinne von, es wird nur die Zeit genommen.
Aber die Frage ist halt, ist es verständlicher für den Zuschauer
als
so ein Einzelstart? Und ich glaube nicht. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, keine Ahnung, irgendwer, der, keine Ahnung, nicht so viel Ahnung hat vom Langlauf, schaltet den Fernseher ein und sieht da so ein 5 Kilometer Massenstartrennen mit einzelnen Heats. Ich weiß nicht, ob man da so leicht durchblicken kann.
Ja, genau. Das ist auch immer so mein Kriterium für neue Formate. Man muss sich immer vorstellen, man sitzt vorm Fernseher, zappt durch, dann bleibt man beim Wintersport hängen und dann laufen da nur 20 Athleten Massenstart, kommen ins Ziel und dann ist der erste davon 30.
Ja, das stimmt.
Checkt ja kein Mensch.
Ja.
Das dauert ja, ich glaube, eine Stunde dauert, bis die alle rum waren. Also ist ja auch kein Format, was. Ja. Genauso ist bei uns ja immer Massenstart, um nochmal einmal kurz sich drüber aufzulegen, bevor ich am Freitag wieder teilnehmen werde. Wenn jetzt jemand bei uns, letztes Mal wurde das Skispringen dann schon gar nicht übertragen bei uns. Das ist ja dann die.
Das ist dann wirklich, das hat mich auch geärgert, ja.
Also auf jeden Fall, weil es ist ja dann so, wenn man nachmittags schaut, dann kommt das Springen bei uns, checkt kein Mensch, dass es die Entscheidung ist. Und das ist einfach Katastrophe, das Format.
Das ist auch super langweilig.
Ja, das kommt natürlich dazu noch.
Irgendwann müssen wir übrigens mal eine Spezialfolge schneiden, alle Finzi rantet über den Massenstart-Parts einfach aneinander geschnitten. Irgendwie 35 Minuten nur Rants gegen den Massenstart.
Ja, das ist schon, ja. Aber ich muss mich, also eigentlich rege ich mich ja nicht auf über Sachen länger, aber das muss ich einfach, jede Möglichkeit in der Öffentlichkeit nutze ich, mich drüber aufzuregen. Dass vielleicht wird es ja dann irgendwann abgeschafft.
Einfach so weitermachen.
Ja, ich bleib dran. Das ist mein Ziel für meine aktive Karriere, dass ich es noch schaffe, dass der Massenstart abgeschaffen wird. Nachdem ich ja jetzt alle Medaillen schon irgendwie erreicht habe, kann ich jetzt mir ein anderes Ziel
neue
setzen.
Ziele setzen.
Mhm.
Ja,
Massenstart rückbauen.
Massenstart rückbauen und vielleicht aber im selben Zuge doch noch irgendein witziges neues Format.
Ja.
Mal als Idee einbringen.
Ja, es ist immer, wir haben ja auch immer wilde Ideen, aber die witzigen Formate sind dann meistens leider, da landet man dann doch beim 5K Heat Massenstart.
Also ich wäre trotzdem mal für so einen Einzelstart bei euch.
Ja, du hast doch gerade gesagt, das war nicht spannend.
Nee, der 5 Kilometer Massenstart, den fand ich nicht gut.
Wenn man, also Einzelstart erst langlaufen und dann springen oder erst springen und dann laufen?
Heat Massenstart beim Skispringen.
Mhm.
Das nämlich.
Das ist natürlich klar, wenn man, wir haben das auch schon überlegt, so wenn man sagt, man macht zum Beispiel im Triple am ersten Tag so wie so ein Prolog. Man läuft dann 7,5 Kilometer oder 5 Kilometer meiner Meinung nach. Wenn man dann zum Beispiel 5 Kilometer läuft, Einzelstart erst und springt dann am Abend, am Freitagabend, würden wir noch irgendwie durchgehen. Aber ja, spannend ist halt auch nicht, weil wenn man Skispringen anschauen will, dann schaut man sich einfach Skispringen an. Das ist ja, unser Sport wird nie cool sein, wenn das Skispringen die Entscheidung ist. Das ist einfach viel zu kompliziert, dass dann springen auch noch die schlechten Springer am Schluss. Also, wie sehr kann man sich selber verarschen?
Ja, Steel Kunders sind Ultras.
Aber das Compact taugt mir schon auch. Das
nicht. Ja, das ist wirklich ganz cool. So, aber was hatten wir noch? Haben wir noch was zur Tour zu besprechen?
Ich glaube eigentlich nicht. Ich fand es ein bisschen schade, dass bei den deutschen Damen ungefähr bei jeder Etappe irgendeiner ausgestiegen ist, wegen halskratzenden Vorsichtsmaßnahmen auf die Olympischen Spiele, aber...
Das war ein bisschen schade bei der Coletta, weil sie schon gute Aussichten aufs Sprint-Trikot hatte. Vor allem, weil die Schießstart ja dann auch noch ausgestiegen ist. Habt ihr das Video gesehen übrigens, wie die Schießstart ihr letztes Rennen gelaufen ist, den 20er?
So mit 11 Minuten herrlich. Rückstand oder sowas.
Herrlich, das müssen wir auf jeden Fall, da gibt es ein ganz gutes Reel dazu, müssen wir in die Shownotes packen.
Ach so, ja, was ist bei Friedrich Moch los?
Das weiß ich auch nicht, ich habe schon gedacht, er ist krank oder so, aber ist er wohl nicht, weil sonst wäre er fix ausgestiegen. Ja, da hoffe ich auch, dass, also, weil er hat ja ohne Frage drauf, da hoffe ich auch, dass er jetzt nochmal nächste Woche gut trainiert, dass er dann in Oberhofen noch ein gutes Ergebnis machen kann, weil ich habe mir mal so die Ergebnisse der deutschen Herren angeschaut. Im Langlauf. Das sind zwei mit einer Quali für Olympia. Sonst niemand. Und nicht mal eine halbe Quali. Also es ist nur der Jan Stölben und der Flo Notz. Der Rest hat noch gar nichts stehen. Und es sind nur noch zwei Rennen.
Das ist tough.
Ja, aber das kann man auch noch sagen. Jan Stölben, toller Sprint in Val di Fiemme mit dem Finaleinzug.
Ja, vor allem im Halbfinale ist er einfach völlig eskaliert.
Ja.
Das war richtig stark. Da ist nur noch der Klerbo hinterhergekommen. Hat zwar auch so alle seine Energie verschossen, aber es hat sich rentiert. Er hat seine Olympia-Quali gemacht und ob er dann jetzt noch besser gewesen wäre, wenn er da sich irgendwie geschont hätte, weiß man auch nicht.
Heißt für uns, Langlauf bleibt spannend. Gerade auch aus deutscher Perspektive im Hinblick auf Olympia. Wir werden bald wieder mit jemandem, der lange läuft, sprechen. Und jetzt haben wir lange gesprochen. Insgesamt.
Ich glaube, das ist echt eine lange Folge geworden.
Das ist eine lange Folge geworden.
Ja.
Naja.
Ich glaube nicht, dass es so lang wird.
Jetzt gucken wir mal.
Viel Monolog von unserem Gast heute.
Ja.
Wird vermutlich privat bleiben.
Ach Gott.
Wir werden sehen. Aber ja, es war ein besonderes Ereignis diese Woche. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen, bei denen ihr hoffentlich auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, wenn ihr uns was mitzuteilen habt, schreibt eine E-Mail an team@shehappens.de oder auf Instagram @she.happens. Felicit, deinen Einsatz.
Und natürlich nicht vergessen, uns zu bewerten und zu folgen. Also natürlich nur 5 Sterne oder halt, wenn es irgendwelche anderen Bewertungsmaßstäbe gibt, immer das Beste.
Sonst, für uns nur das Beste. Sonst,
ja, für uns nur das Beste.
Das ist unser Claim jetzt.
Perfekt.
Danke. Ende.
Ciao.
Ciao.